So, jetzt müsste ich zu hören sein, ja? Das hört sich gut an. Ich grüße euch und ich hoffe, es geht euch gut an diesem Sonntagmorgen. Es gibt ja Dinge, die ziehen sich ganz schön lange hin, oder? Als ich 2011 nach Borken gezogen bin, um dort meinen ersten Dienst zu beginnen, da sollte eine Bundesstraße dort in der Gegend, so eine wichtige Ost-West-Verbindung, die sollte zügig, bald fertiggestellt werden. Der Großteil war schon längst gebaut, es fehlten lediglich noch so etwa 12 Kilometer und die sollten dann wirklich auch bald folgen. Als wir jetzt im August weggezogen sind, immerhin so 11 Jahre später, nun, ihr werdet es ahnen, da war diese Lücke immer noch nicht geschlossen. Also Jahre und Jahrzehnte ist es dort nur im Schneckentempo vorangegangen. Und ich glaube, was so staatliche Bauprojekte angeht, ich denke, da kennen wir alle wahrscheinlich solche Geschichten und man empört sich ja auch darüber oder macht sich ein bisschen lustig darüber, dass das häufig so im Schneckentempo geht. Ganz, ganz langsam. Aber mal ehrlich, ist das nicht manchmal auch bei uns so? In unserem persönlichen Leben ist das nämlich manchmal auch ähnlich, dass es nicht wirklich vorangeht? Vielleicht kämpfen wir noch immer mit den gleichen Problemen wie vor 5 oder 10 Jahren. Und wenn wir da mal so zurückschauen würden, würden wir auch feststellen, dass sich da wenig getan hat, dass da wenig Bewegung war. Und wir fragen uns vielleicht, wieso ist das eigentlich so? Wieso kann ich mich nicht verändern? Wieso eigentlich ist dieser Prozess der Heiligung, dieser Prozess, dass wir umgestaltet werden in das Bild Jesu, wieso ist das eigentlich so mühsam, so langwierig? Vielleicht kennen wir auch dieses auf der Stelle Trampeln aus dem Gemeindekontext. Kann auch sein, dass wir denken, es geht einfach nicht voran. In diesem oder jenen Arbeitsbereich, da tut sich nichts. Auch manche Leitung hat ja diesen Eindruck. Wir kommen einfach nicht weiter. Seit Jahren, da sind wir drin, irgendwie im Klein-Klein des Alltags, aber wir kommen gar nicht zu den wirklich wichtigen Weichenstellungen. Da ist kein Vorankommen. Und in alledem kann sich Entmutigung Bahn brechen. Und man kann sich vielleicht fragen, ist das die ganze Kraft noch wert, die wir da investieren? Ist es die Kraft noch wert, wenn es so wenig Bewegung, so wenig Vorankommen gibt? Macht unser Engagement am Ende des Tages da überhaupt noch einen Unterschied? Warum noch weitermachen? Zur Zeit, als der Prophet Haggai wirkte, da gab es so eine ähnliche Stimmung in Israel. Die Rückkehrer aus dem babylonischen Exil, sie hatten auf Haggais erste Botschaft hin und ja, vielleicht, hoffentlich erinnern wir uns an den vergangenen Sonntag, sie hatten auf Haggais erste Botschaft hin sofort, umgehend, den Wiederaufbau des Tempels fortgesetzt. Sofort hatten sie umgeschaltet und hatten hier auf Gottes Wort reagiert. Aber es ging nur quälend langsam voran. Fast schon so langsam wie da beim Straßenbau bei uns im Münsterland. Sie hatten einfach viel zu wenig Ressourcen und Leute. Und sie fragten sich, ist es das noch wert? Kriegen wir überhaupt diesen Tempel jemals fertig? Ist das überhaupt zu schaffen? Oder sollten wir nicht einfach kapitulieren? Und in diese Situation der Entmutigung, da kommt nun Haggai mit seiner zweiten Botschaft hinein, mit seinem zweiten Wort, was er vom Herrn empfangen hat. Und ich möchte uns lesen jetzt als Predigttext aus Haggai 2, Vers 1 bis Vers 9. Wir können es hier wieder mitlesen. Am 21. Tage des 7. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai. Sage zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Übrigen vom Volk und sprich. Wer ist unter euch noch übrig, der dies Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht wie nichts aus? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hoherpriester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Denn, so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Heiden will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Früher war alles besser, oder? Früher, da hatten die Menschen noch Manieren. Früher, da waren die Politiker noch ehrlicher, als sie es heute sind. Früher, da ging es in der Wirtschaft nicht nur um Profitmaximierung. Das Abitur, das war früher noch richtig was wert. Und der deutsche Meister, der hieß nicht jedes Jahr Bayern München. Na? Früher war alles besser. Ihr lacht und ja, ich glaube auch zu Recht. Dennoch ist dieses Gefühl, früher war alles besser, das ist, glaube ich, ein Gefühl, was viele kennen und was sich häufig breit macht und was man manchmal, das ist interessant, was man manchmal auch im Hinblick auf Gemeinde hört. Ich habe schon öfter sowas gehört. Früher. Da hatten wir noch regelmäßig in der Stadt so ein Missionszelt, 14 Tage lang. Jeden Abend 150 Leute. Weiß ich nicht, ob sowas in Tuttlingen mal gab, aber hört man häufig. Oder damals in den Anfängen der Gemeinde, da haben wir unser Gemeindehaus gebaut, fast komplett in Eigenleistung und wir waren nur 30 Leute. Jeden Samstag, alle kamen auf den Bau und waren mit dabei. Jeder hat mitgemacht. Überhaupt früher, da kamen die Leute noch in Scharen in den Gottesdienst. Wir wussten nicht, wohin mit denen. Und die Bibelstunde, die war auch gut besucht. Und dass man einfach mal so wegblieb, weil man irgendwas anderes zu tun hatte, nein, das gab's nicht. Früher, da war alles besser. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich glaube, wenn man solches hört, solche Erzählungen hört, und ich habe sowas als junger Pastor manchmal gehört, solche Dinge, und man schaut dann auf die Gegenwart und auf die gegenwärtigen Herausforderungen und man sieht, naja, irgendwie es ist schon schwierig, das nächste Gemeindefest auf die Beine zu stellen, dann kann einen das ganz schön runterziehen. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr solche Erzählungen hier auch kennt, ob es sowas auch manchmal sich breit macht. Da kann sich richtig so eine schlechte Stimmung breit machen und die Ermutigung kann sich ausbreiten. Früher war alles besser. Der Vergleich mit früher, der kann uns entmutigen. Die Heimkehrer aus dem babylonischen Exil zu Haggais Zeiten, sie haben das so erlebt. Nur kurze Zeit, nachdem sie den Wiederaufbau des Tempels fortgesetzt hatten, wir lesen es hier auch mit konkretem Datum, das ist immer sehr interessant bei Haggai, der hat immer konkrete Daten, da lesen wir hier am 21. Tage des 7. Monats, da war es schon wieder vorbei mit dem Aufbruch und die Ernüchterung, sie hat sich wieder breit gemacht, im 7. Monat. Denn in diesem 7. Monat, da feierte man traditionell in Israel das Laubhüttenfest. Man feierte ein großes Fest als Erinnerung an das beeindruckende Handeln Gottes in der Wüste. Und die Menschen haben das sicher auch in diesem Jahr gefeiert und sie haben zurückgedacht. Sie haben zurückgedacht an die Vergangenheit und sie haben Parallelen gesehen. Sie haben gemerkt, wir sind doch eigentlich in einer ähnlichen Situation wie damals, unsere Vorfahren. Wir erleben doch auch gerade so etwas wie einen Auszug. Nicht aus Ägypten, wie damals, aber dieses Mal aus Babylon zurück. Und man dachte also an Gottes große Taten unter Mose, unter Josua, an die Eroberung des Landes. Und man dachte natürlich auch an die festliche Einweihung dieses ersten Tempels unter Salomo. Die war nämlich auch geschehen im 7. Monat. Und sie dachten, es ist wie früher. Es ist wie früher, nur alles ein paar Nummern kleiner. Wie früher, nur ein paar Nummern bescheidener. Und so fragte man sich, in Vers 3 kommt das so zum Ausdruck, man fragte sich, wo ist denn die frühere Herrlichkeit? Wo ist sie geblieben? Der erste Tempel, er war so viel prächtiger gewesen, so viel größer gewesen, so viel schöner gewesen, so viel herrlicher gewesen. So viel besser gewesen, als dieser neue Bau jemals werden könnte. Und besonders die Alten, die den ersten Tempel noch gesehen hatten, mit eigenen Augen, die sich noch daran erinnerten, 70 Jahre war es jetzt circa her gewesen, sie waren tief betrübt. Und wir lesen in einer Parallelstelle in Esra 3, Vers 12, da lesen wir, dass sie weinten. Sie weinten, als sie dieses Fundament des neuen Tempels sahen, als sie sahen, wie er neu aufgebaut werden sollte. Sie freuten sich nicht, sie weinten. Sie weinten angesichts der Kleinheit und der Bescheidenheit dieses Hauses. Wo ist sie hin? Die frühere Herrlichkeit. Ja, dieser Moment des Wiederaufbaus, er machte ihnen erneut aufs Schmerzlichste diesen Verlust deutlich, den sie durch die Zerstörung des Tempels erlitten hatten. Dieser Verlust, er wurde nochmal ganz anschaulich. Wo ist sie, die frühere Herrlichkeit? Aus ihrer Sicht war es offensichtlich. Es war nicht zu leugnen, es war ein Fakt. Früher war alles besser. Bemerkenswert, also es ist wirklich sehr interessant, ist nun, wie Gott mit dieser Situation umgeht, hier in diesen ersten 3 Versen. Also Gott erleugnet nicht die Realität. Er ist es sogar, wenn man genau hinschaut in die ersten 3 Verse, sieht man, dass er ist es sogar, der durch den Propheten dazu auffordert, die Realität wirklich wahrzunehmen. So bitter sie auch ist, der legt noch den Finger rein in die Wunde. Denkt an früher. Dazu fordert er auf durch Haggai. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der zum Beispiel wichtig ist für den Umgang, für den seelsorgerlichen Umgang miteinander. Wenn jemand seine Sorge äußert, beispielsweise über sein mangelndes Wachstum im Glauben vielleicht, über ein geistliches Problem, er sieht ein geistliches Problem in seinem Leben, er hat vielleicht eine Sünde, er sagt, ich kämpfe mit einer Sünde. Ich habe da ein Problem. Dann ist unsere häufige Reaktion so als Geschwister, dass wir denjenigen aufbauen wollen, was ein gutes Anliegen ist, und wir versuchen ihn dann aufzubauen, indem wir sagen, es ist doch nicht so schlimm. Du machst das schon ganz gut. Sei mal nicht so streng mit dir. Und schau mal auf die anderen, die sind auch nicht besser. Die kämpfen doch auch damit. Auch für unseren Blick auf Gemeinde, glaube ich, ist das wichtig. Gehen wir über so unangenehme Beobachtungen nicht einfach hinweg. So ist halt die Zeit. Da kann man nichts machen. Also Gott sagt hier nicht an dieser Stelle, es ist alles halb so schlimm. Macht euch nicht runter. Macht euch nichts draus. Nein, Gott zeigt hier vielmehr, wie es weitergehen kann. Also damals der Tempelaufbau. Aber zum Beispiel auch heute, wie es weitergehen kann in Gemeindeaufbau heute oder in unserem persönlichen Leben heute. Er zeigt, wie es weitergehen kann und motiviert dafür. Also er redet nicht in Status quo, schön, alles gut, alles halb so wild. Nein, er will uns Mut machen, damit wir weiterkommen. Persönlich und als Gemeinde. Seid stark, denn ich bin bei euch. Seid stark, denn ich bin bei euch. Das ist so die Message, die dann hier rüberkommt. Wir lesen das in Vers 4. Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr. Das war der Statthalter Serubabel. Sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr und arbeitet. Also Gott, er spricht sie hier alle an durch Haggai. Er spricht sie alle an. Serubabel, den Statthalter. Er spricht Jeschua an, den Hohenpriester, den geistlichen Leiter. Er spricht das Volk insgesamt an. Und es gibt eine Botschaft für sie alle. Sie sollen getrost sein. Besser übersetzt. Manche Bibelübersetzungen, die übersetzen es auch so. Sie sollen stark und mutig sein. Sie sollen arbeiten. Gott gibt ihnen also keine Einwilligung zur Inaktivität. Ihr habt recht, es nützt sowieso nichts. Hört einfach auf. Nein, seid getrost, seid stark, seid mutig, geht voran, arbeitet. Das ist die Aufforderung Gottes angesichts ihrer entmutigenden Gesamtlage. Bedenken wir auch mal, wie oft Gott das eigentlich tut. Wie oft Gott die Seinen ermutigt. Wie oft Gott den Seinen sagt, jetzt macht weiter. Seid stark. Geht voran. Seid getrost. Ich könnte hier eine ganze Reihe an Bibelstellen mitbringen und ich habe mal drei nur rausgesucht. Aber es gäbe noch viele, viele mehr. Als Mose seine letzte Aufgabe ausgeführt hatte und Israel kurz vor der Überquerung in das verheißene Land stand, also noch auf der einen Seite des Jordans, da blickt er hinüber und ermutigt dann seine Landsleute mit folgenden Worten. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Und dann machen sie das auch, sie gehen hinüber und nur kurze Zeit später dann Josua, sein Nachfolger, auf der anderen Seite des Jordans, vor ihm lag diese große, im Grunde eine völlig unmögliche Aufgabe, dieses Land einzunehmen und an das Volk auszuteilen. Und Gott sagt zu ihm etwas ganz Ähnliches, ganz bekannter Vers, da ist er. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe, sei nur getrost und unverzagt. Wird das sogar nochmal wiederholt hier am Schluss. Ne? Sei getrost und unverzagt. Und dann hätte ich jetzt noch ein paar andere Beispiele aus dem Alten Testament, aber ich springe mal gleich weiter. Paulus ergreift das auch auf, diesen Gedanken, Epheser 6, zack. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark, seid getrost, seid unverzagt, geht voran, seid mutig. Zusammengefasst ist die Botschaft ganz klar. Beklagen wir uns nicht nur über die herrschenden Zustände. Schwelgen wir auch nicht nur in wehmütigen Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Ach ja, wie war das damals schön? Damals, wie war das gesegnet? Wenn wir nur wieder solche Zeiten hätten. Wenn nur wieder die Menschen ernsthafter auf der Suche wären, vielleicht. Nein, werden wir auch aktiv. Fragen wir, was kann ich ändern? Wo ist eigentlich meine Aufgabe? Wo packe ich mit an? An welcher Stelle bin ich eigentlich gerufen, mutig und stark zu sein? Wo sollte ich etwas wagen? Wo sollte ich etwas riskieren, mich investieren, ja auch an etwas arbeiten? Das kann eine bestimmte Stelle sein im Reich Gottes. Vielleicht ist es auch ein bestimmter Schritt in deinem persönlichen Glaubensleben, der dran ist, wo du den nächsten Schritt wagen solltest. Mutig sein solltest, Zweifel überwinden solltest. Entscheidend ist, dass du etwas wagst und mutig anpackst. Und doch, unser Mut, unsere Stärke, unsere Arbeit, unser Engagement, das ist nicht alles. Die Bibel ist da wirklich total ausgewogen. Paulus schrieb ja schon, wir haben es eben gehört, oder es steht da noch, ne, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir haben niemals Stärke aus uns selbst heraus. Darum schreibt Salomo, übrigens auch bezogen auf den Tempelbau, bezogen auf den ersten Tempelbau, nämlich, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und Salomo damals, er hatte wirklich eine gigantische Mitarbeiterschaft. Im Gegensatz hier zum Bau des zweiten Tempels, wo sie wenige waren, wenige Leute, hatte Salomo gigantische Mengen an Bauarbeitern. Hunderttausende haben da mitgemacht. Trotzdem, ihm ist es klar, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Und auch hier bei Haggai werden wir daran erinnert, dass es Gottes Segen braucht. Wir lesen das hier in Vers 4b bis 5. Denn ich, hier kommt die Begründung, ne? Die Begründung fürs Mutig und fürs Starksein, die kommt jetzt hier, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Und mein Geist soll unter euch bleiben, fürchtet euch nicht. Gott sagt, ihr dürft mutig und stark sein, weil ich mit euch bin. Ihr dürft vorangehen und arbeiten, ihr dürft dieses Riesenvorhaben, Tempelbau angehen, weil ich mit euch bin, weil ich bei euch bin. Wirklich, ich bin bei euch. Für die Israeliten damals eine ganz wichtige, eine ganz große Ermutigung. Warum? Nun, weil die Israeliten damals die Gegenwart Gottes ganz eng mit dem Tempel verknüpft sahen. So war es im Alten Bund. Gottes Gegenwart war im Tempel, hauptsächlich. Da war Gottes Gegenwart auf besondere Art und Weise zu spüren. Dafür war sie verheißen, von ihm versprochen. Und so gab es natürlich ein Problem für die Israeliten damals. Sie hatten ja gar keinen Tempel. Der Tempel stand ja momentan gar nicht. Und mancher fragte sich, und jetzt, ohne Tempel, ist Gott da eigentlich wirklich bei uns so richtig spürbar? Ist er uns so richtig nahe? Ohne ihn? Dieses Werk, den Tempel aufzubauen, ist das zu machen? Aber Gott räumt aus mit diesen Zweifeln an dieser Stelle. Nein, ich bin mit euch, zweifellos. Das dürft ihr wissen. Und Gott sagt das nicht nur, er begründet das und er erinnert sie an eine Erfahrung aus ihrer Geschichte und Vergangenheit. Wie er früher nämlich auch schon einmal mit ihnen gewesen war. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten kamt. Und da muss man mal zurückdenken. Wie war denn das? Wie war denn das damals gewesen beim Auszug aus Ägypten? Gab es da schon einen Tempel? Gab es da schon einen prächtigen Bau, der Wohnung war für Gottes Herrlichkeit? Gab es das schon? Am Anfang, bei den ganz großen Wundern, bei dem Durchzug durch das Rote Meer zum Beispiel, da gab es nicht einmal die Stiftshütte als Vorgänger des Tempels. Und doch war Gott unbestreitbar, zweifellos mit seiner ganzen Macht und Stärke bei ihnen gewesen. Gerade doch in diesen Erlebnissen des Auszugs, gerade doch bei diesen großen Taten, die rund um diesen Auszug geschehen sind. Denn ich, die Begründung also fürs mutig und stark sein, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt. Damals war es doch auch so. Und so war, wie ich damals mit euch war, so sehr bin ich auch jetzt mit euch. Fürchtet euch nicht. Das sagt Gott seinem Volk hierzu. Und liebe Geschwister, wir dürfen das auch wissen. Gott ist mit uns. Gott ist da. Er ist weiterhin mit uns, auch heute. Gott ist nicht nur da gewesen zur Zeit der Apostel, als sich am Pfingsttag 3000 Menschen alleine für den Glauben, öffneten und der Gemeinde anschlossen. Nein, Gott war nicht nur damals mit der Gemeinde. Gott war auch nicht nur in dieser Welt aktiv zu Zeiten der Reformation oder der großen Erweckungsbewegungen. Gott war auch nicht nur mit unserer Gemeinde in ihrer glorreichen Vergangenheit. Gott ist auch heute da. Und wir werden ebenso erinnert, dass Gott auch mit uns persönlich ist. Gott war nicht nur da den großen Männern und Frauen der Bibel. Er war nicht nur bei David gewesen. Er war nicht nur bei Ruth gewesen oder bei Mose oder bei wem auch immer. Er war nicht nur bei den großen Glaubenshelden der letzten Jahrhunderte, deren Biografien wir vielleicht gerne lesen. Und Gott war uns auch nicht nur damals nah, als wir seine Gegenwart mal besonders stark spürten. Gott ist mit uns. Er ist mit dir, auch heute. Wir lesen in Epheser 2, Vers 22. Epheser 2, Vers 22. Durch ihn, durch Jesus Christus, er ist gemeint, durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Er wohnt in dir. Und mit ihm dürfen wir großes Zutrauen haben. Mit ihm dürfen wir mutig sein. Wir dürfen vorangehen. Wir dürfen etwas anpacken, arbeiten, wagen, im Bau uns beteiligen. Wir dürfen es engagiert und erwartungsvoll angehen. Und übrigens, ich glaube, was früher tatsächlich, vielleicht auch nur vermeintlich, besser war, das war nicht besser, weil die Menschen früher besser waren. Das war auch nicht besser, weil die Umstände früher vielleicht einfacher und günstiger waren. Nein, im Endeffekt war es besser, und ich glaube, das ist entscheidend wichtig, im Endeffekt war es besser, weil Gott mit ihnen war, weil Gott mit ihnen war, weil Gott mit ihnen war und ihren Mut und ihr tatkräftiges Anpacken gesegnet hat. Weil Gott mit ihnen war, ganz genauso, wie er auch mit uns ist, mit uns sein will. Seid stark. Ich bin bei euch. Seid mutig. Seid getrost. Das spricht Gott uns zu. Und er spricht uns noch mehr zu. Er spricht uns noch mehr zu. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde bei zu optimistischen Prognosen eher so ein bisschen skeptisch. Dass ich dann denke, bist du dir sicher? Versprichst du mir nicht zu viel? Woher willst du das wissen? Und doch gibt es immer wieder Verheißungen in der Schrift, die über das hinausgehen, was wir oder was sich auch die Menschen damals, das wird bei Haggai genauso gewesen sein, was sie sich vorstellen können. Und um sowas geht es hier in Vers 6 bis 9 am Schluss. Und wenn wir da auch so eine gewisse Skepsis vielleicht in uns haben, dann bedenken wir vielleicht, dass wir hier nicht die Worte hören eines Motivationstrainers, der irgendwie das Maximale aus uns herausholen will. Wir hören auch nicht die Worte eines Verkäufers, der uns sein Produkt schmackhaft machen möchte. Es sind die Worte Gottes, unseres Vaters, der uns liebt und dem wir vertrauen können. Und er sagt es, das Beste kommt. Das Schönste steht noch bevor. Das Größte werde ich noch tun. Und da geht es hier in Vers 6 gewaltig los. Denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ich habe zuerst gedacht, das ist doch eigentlich ein Wort, das müsste die Menschen zur Zeit Haggais ziemlich demotivieren. Wozu den Tempel aufbauen, wenn Gott hier schon Erschütterungen und Erdbeben androht? Man könnte auch sagen, wozu in Gemeinde investieren, wenn die nächste Krise doch sowieso wiederkommt? Aber ich glaube, man muss etwas anders verstehen. Richtig verstanden ist dieses Wort nämlich ein Wort ganz großer Motivation. Denn und das wird hier deutlich im Verlauf dieses Abschnittes. Das, was die Menschen jetzt in ihrer Schwachheit und Begrenztheit aufbauen, was sie jetzt in ihrer Schwachheit und Begrenztheit und quälend langsam zu errichten versuchen, das wird Bestand haben. Das ist hier die Botschaft. Dieser neue Tempel, dem die Herrlichkeit und dem die Größe des Alten fehlt, er bleibt trotz der Umwälzung dieser Welt bestehen. Das ist, was Gott sagen möchte. Euer Wirken hat Bestand. Das ruft er seinen Landsleuten zu, hier der Prophet Haggai. Und wie gut ist das auch zu wissen für unsere Zeit, für unsere Tage heute, für unseren Dienst in dieser Zeit. Was du tust für Gott, was du investierst in sein Reich, was du hingibst für ihn. Bei den Menschen ist es vielleicht schnell vergangen. Vielleicht ist es quälend langsam überhaupt, dass da etwas entsteht. Vielleicht sieht es auch niemand. Aber bei Gott hat es Bestand. Da hat es einen Wert. Da hat es Bestand über alle Umwälzungen in dieser Welt hinaus. Und nicht nur das. Von dort ausgehend wird Gott noch Größeres tun. Vers 9 am Schluss oder fast am Schluss, nee, ist ganz am Schluss, da steht nämlich, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist. Seid mutig, seid stark, baut den Tempel auf, macht weiter dort, wo es quälend langsam vorangeht, er wird Bestand haben und er wird zu dem Ort werden, wo Gott von allen Enden der Erde Ehre gegeben wird. Mit Gottes Hilfe und durch sein Eingreifen. Vers 7, ich will dieses Haus voll Herrlichkeit machen. Also mit Gottes Hilfe und durch sein Eingreifen wird auf diesem Berg Zion, dort wo sie den Tempel wieder aufbauen, etwas Größeres und Herrlicheres entstehen als jemals zuvor. Und tatsächlich, die Menschen zu Haggais Zeiten, sie hätten es sich nicht erträumen lassen. Tatsächlich wurde der zweite Tempel in seiner Geschichte von mehr Menschen aus den heidnischen Völkern besucht als der erste Tempel. Die Tempelerweiterung später, dann einige Jahrhunderte später, umfasste sogar einen Vorhof der Heiden. Und es sind Menschen aus allen Völkern der Welt zu diesem Tempel gepilgert, zu diesem steinernen Tempel gepilgert. Man denke nur mal an die Menschenmassen in Apostelgeschichte 2, als die Gemeinde entsteht, die zum Pfingstfest gegenwärtig waren. Da haben wir dann am Ende von Apostelgeschichte 2, da sind dann diese ganzen Völker aufgezählt, Meder und Perser und Edomiter und so weiter, eine elend lange Liste und man fragt sich, hört das denn nie auf? Aber es ist ein Zeugnis dafür, wie vielfältig die Menschen waren, die dahin kamen. Mit Gottes Hilfe und durch sein Eingreifen wird auf dem Berg Zion Größeres entstehen als jemals zuvor. Und doch ist das nicht die ganze Erfüllung dieser Worte. Jesus Christus erweist uns darauf hin, dass es noch einen anderen, noch einen besseren, noch einen herrlicheren Tempel geben wird. Oder gibt. Denn er spricht, ich will diesen Tempel, und er meint diesen, der da gerade jetzt aufgebaut wird, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Und tatsächlich, als Folge des Sterbens Jesu, als Folge davon, dass der Gottessohn für unsere Sünden hingerichtet wird am Kreuz auf Golgatha, dass er sein Blut vergießt, wurde einige Jahre später auch dieser zweite haggaische Tempel zerstört. Er wurde zerstört, um einem neuen Tempel ganz anderer Qualität Platz zu machen. Und dieser neue, nicht mit Händen gemachte Tempel als Ort der Gegenwart Gottes und der Versöhnung mit ihm ist Jesus Christus und die Gemeinde als sein Leib. Letztendlich deuten also diese Worte Haggais weit über diesen Tempelbau damals hinaus. Sie deuten hinaus auf Jesus Christus als den wahren Tempel Gottes und die Gemeinde als sein Leib. In ihm, in Jesus Christus und seinem Leib finden diese Worte Haggais ihre tiefste Erfüllung. Das Beste kommt noch. Die größte Herrlichkeit steht noch bevor. Das ist also eine Zusage, die Jesus Christus und sein andauerndes Werk in seiner Gemeinde meint. Ja, wir haben manchmal den Eindruck, es gibt kein Vorankommen. So wie bei gewissen Bauprojekten. Da scheint es auch manchmal so im geistlichen Leben zu sein, in der Gemeinde, vielleicht bei uns persönlich. Wir erleben so ein Trampeln auf der Stelle. Wir sind entmutigt. Wir schauen vielleicht sogar mit Wehmut zurück zu den früheren Zeiten. Aber vergessen wir nicht. Gott gibt uns eine Zusage für sein gesamtes Werk in Jesus Christus. Das Beste kommt noch. Die Zeit der größten Herrlichkeit steht noch bevor. Und das Beispiel des zweiten Tempels führt uns anschaulich vor Augen, wie aus kleinen, aus ganz bescheidenen Anfängen etwas ganz Großes werden kann. Sollten wir dann nicht auch mit großem Zutrauen, mit Erwartung, mit einer positiven Sicht in unsere Zukunft blicken? Erwarten, dass Gott etwas bei uns auch persönlich wirken kann, damit rechnen, dass Gott auch uns als Gemeinde segnen und zum Segen setzen wird und mutig vorangehen in diesem Wissen, dass ja Gott mit uns ist. Der gleiche Gott wie damals, auch wie in den vermeintlich oder tatsächlich besseren früheren Zeiten, ist der gleiche Gott, der mit uns ist. Es ist wichtig an dieser Stelle, dass wir da den richtigen Blick haben, die richtige Perspektive haben, unseren Blick scharf stellen. Nicht wehmütig zurückschauen, früher, da war alles besser, sondern eher mit diesem prophetischen Blick nach vorne schauend. Wir müssen begreifen, das, was wir an Gottes Haus tun, in seinem Reich, an irgendeiner Stelle, das ist immer mehr als die reine Tat. Wenn wir da aktiv sind, wenn wir da mitbauen, dann tun wir mehr als zum Beispiel nur ein Gemeindehaus zu putzen. Oder wir tun mehr als nur ein paar Kinder zu betreuen. Wir tun mehr als nur für die Anschaffung, ja, vielleicht neuer Stühle Geld zusammenzulegen. Ja, brauchen wir jetzt nicht, glaube ich. Aber naja, also als Beispiel. Das, was wir ganz praktisch an Gottesbau tun, wird von ihm hineingenommen in seinen ganz großen Heilsplan für diese ganze Welt. Und deswegen kann Paulus auch die Korinther ermutigen. Da gibt es einen sehr schönen Vers. 1. Korinther 15, Vers 58. Eine ganz tolle Zusage für alles, was du tust, für alles, was wir tun, für den Herrn an irgendeiner Stelle. Da heißt es nämlich, seid fest und unerschütterlich. Und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was für eine Ermutigung. Eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Lass dich ermutigen für deinen Dienst in der Gemeinde. Lass dich ermutigen für dein Leben mit dem Herrn. Lass dich ermutigen für alles das, was sich sonst so im Kleinen verliert, was sinnlos erscheint, was umsonst oder vergeblich erscheint. Lass dich ermutigen für alles, was so fad erscheint im Vergleich zu den glorreichen Geschichten, die wir manchmal hören von früher. Es ist nicht vergeblich. Gott nimmt es hinein in seinen Heilsplan für diese Welt. Du und dein Engagement sind ein Teil von Gottes Heilsplan. Und vergiss nicht, das Beste kommt noch. Die größte Herrlichkeit, sie steht noch bevor. Und auch was hier versprochen ist, was hier verheißen ist bei Haggai, es ist ja noch nicht alles erfüllt. Manches steht noch aus für den Tag des Herrn, dass unser Herr wiederkommt. Vergiss es nicht. Das Beste kommt noch. Die größte Herrlichkeit steht noch bevor. Das ist die Zusage Gottes, die Jesus Christus und seinem wachsenden Tempel, seinem Leib, der Gemeinde gegeben ist. Amen.